Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Papst Franziskus hat den Irak besucht. Wen er getroffen und was er gesagt hat, dazu gleich ein Bilanzbericht. Außerdem ein Rundgang durch die Ausstellung Menschen, Bilder, Orte über 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und zum Weltfrauentag eine Weltreise zu Frauen, die sich in ihren Kirchen und Religionsgemeinschaften nicht mehr unterordnen wollen. Damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Der Irak wird immer in meinem Herzen bleiben. Das sagte Papst Franziskus am Sonntag bei einer riesengroßen Messe im Fußballstadion von Erbil im Norden des Landes. 4 Tage lang hat Franziskus den Irak bereist, als erster Papst überhaupt. Er hat politische und religiöse Führer getroffen, darunter den schiitischen Geistlichen Ayatollah al-Sistani. Es gab eine Gedenkveranstaltung für die Opfer des Krieges und viele Gespräche und Gebete mit Angehörigen der christlichen Minderheit im Land. Rom-Korrespondentin Elisabeth Pongratz ist mitgereist und berichtet nun von der ersten Auslandsreise des Papstes seit Ausbruch der Corona-Pandemie.
Unter Jubel fährt Papst Franziskus im Papamobil ins Stadion von Erbil ein. Rund 10.000 Menschen sind zur Abschlussmesse gekommen, unter ihnen viele Junge. Franziskus spricht von einer Zukunft in Frieden und Wohlstand. Nur gemeinsam könne man an ihr arbeiten. Viele im Irak sind von dem Pontifex beeindruckt, wie etwa Misak. Wir alle sind als Iraker glücklich über den Besuch des Papstes. Wir hoffen, dass danach der Frieden im ganzen Irak herrschen wird, ohne Unterschied zwischen Muslim, Christ, Mandäer oder Jude. Wir sind alle letztlich Geschwister und wir alle lieben unsere Heimat. Am Sonntagmorgen war Franziskus zunächst nach Mosul im Nordirak gereist, wo 2014 der sogenannte Islamische Staat das Kalifat ausgerufen hatte. Er regierte mit Terror. Zeitzeugen erzählten bei der Feier auf dem Platz der Kirchen von deren Gräueltaten. Franziskus zeigte sich bestürzt. Heute erheben wir unsere Stimmen im Gebet zu Gott, dem Allmächtigen, für alle Opfer von Krieg und bewaffneten Konflikten. Hier in Mosul sind die tragischen Folgen von Krieg und Feindseligkeit nur allzu offensichtlich. Wie grausam es ist, dass dieses Land, die Wiege der Zivilisation, von einem so barbarischen Schlag heimgesucht wurde, bei dem alte Kultstätten zerstört und viele tausend Menschen, Muslime, Christen, Jesiden, durch Terrorismus gewaltsam vertrieben oder getötet wurden. In der angrenzenden Ninive-Ebene lebten einst viele Christen, doch sie mussten vor den Schergen des IS fliehen. Mit seinem Besuch stärkte der Pontifex die christlichen Gemeinden. Auf dem Weg nach Karakosch winkten die Menschen an den Straßen mit Flaggen und Luftballons. Seit Freitag war der Pontifex und sein Gefolge von einem starken Sicherheitsaufgebot begleitet worden. In dem Krisenland kommt es immer wieder zu Anschlägen. Franziskus bezeichnete den Irak als geschundenes Land, das jahrzehntelang Terror und Kriege erlebt habe. Deshalb wollte er auch unbedingt kommen, trotz Corona-Pandemie. Bei seinem Besuch suchte Franziskus den Dialog mit den Religionen. Im Stammland von Abraham, der Ebene von Ur, traf er sich mit Vertretern verschiedener Religionen und mahnt dabei: Feindseligkeit, Extremismus und Gewalt entstehen nicht aus einem religiösen Herzen. Sie sind Verrat an der Religion. Wir Gläubigen können nicht schweigen, wenn der Terrorismus die Religion missbraucht. Historisch war sein Zusammenkommen mit Großayatollah Ali al-Sistani, der als Führer der irakischen Schiiten großen Einfluss hat. Franziskus hat auf seiner ersten Reise in den Irak viele neue Wege eingeschlagen. Doch winden sie sich stets um die alles entscheidende Aussage:
La pace non chiede vincitori né vinti, ma fratelli e sorelle, che nonostante le incomprensioni e le ferite del passato, camminino camminino dal conflitto alla unità.
Ohne den anderen, ohne die Geschwisterlichkeit geht es nicht. Das hat Papst Franziskus auf dieser Reise nochmal ganz klar zum Ausdruck gebracht.
Elisabeth Pongratz war das über die Reise von Papst Franziskus in den Irak. Seit dem 4. Jahrhundert leben Juden auf dem Territorium, das heute Deutschland ist. Die jüdische Gemeinde in Köln ist die erste, die außerhalb des Orients und des Mittelmeerraums urkundlich belegt ist. Aus dem Jahr 321 stammt ein Erlass des römischen Kaisers Konstantin, in dem er seinen Statthalter in Colonia anweist, Juden für Aufgaben in der städtischen Verwaltung zuzulassen. Es ist der älteste schriftliche Beweis für jüdisches Leben nördlich der Alpen. Eine Wanderausstellung erinnert derzeit an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Erste Station ist die alte Synagoge in Essen, wo mein Kollege Gerald Bayroth sich ein Bild machen konnte.
Die Ausstellung ist ein Statement gegen Schubladen und Klischees. Kuratorin Christiane Twiehaus vom Mikwa, dem jüdischen Museum im archäologischen Quartier Köln, das sich noch im Bau befindet. Sie und ihre Leute zeigen aber in anderen Häusern schon Ausstellungen wie diese.
In Schubladen zu denken, also Vorstellungen, die ohne zu hinterfragen übernommen und dann verschlossen werden, mag erstmal ganz bequem sein, weil man sich nicht weiter damit beschäftigen muss und das eigene Weltbild vermeintlich strukturiert ist. Wir möchten auffordern, die Schubladen zu öffnen.
Jüdinnen und Juden hätten jahrhundertelang die Konsequenzen von Stereotypen und Vorurteilen tragen müssen. Die Ausstellung soll ein Gegengewicht sein, indem sie zum Beispiel Kölner jüdische Kinder aus ihrem Leben erzählen lässt, zu sehen als Videos. Es wird klar, jüdisches Leben spielt sich nicht nur in der Vergangenheit ab, sondern ist sehr gegenwärtig. Die Kinder sagen, was sie gerne essen, welche Feiertage sie mögen, wie sich Gleichaltrige zu ihrer Religion äußern, welche Wochentage sie mögen und welche eher nicht.
Also ich freue mich überhaupt nicht auf Mittwoch, weil wir direkt am Anfang Doppelstunde Englisch haben. Das geht gar nicht.
Ansonsten mag ich Schabbat. Also Samstag mag ich, weil wir dann keine Schule haben. Und am Freitagabend mag ich, dass dann meine Eltern so ganz entspannt sind. Und dann kriege ich auch nicht so viel Ärger, wenn ich was anstelle.
Ich darf ja nur koschere Sachen essen. Manchmal ist es ein bisschen schwer, wenn man irgendwo ist, wenn man die Sachen nicht essen darf. Zum Beispiel, wenn man auf einer Gartenfeier ist oder so.
Ich bin in einer Europaschule und dort ist es fast egal, weil dort fast jeder unterschiedliche Religion hat.
Obwohl die Ausstellung durch Nordrhein-Westfalen wandert, liegt ein klarer Schwerpunkt in Köln, denn sie soll einen Vorgeschmack auf das künftige Mikwa geben. Sie beleuchtet die deutsch-jüdische Geschichte von 321 bis heute und erzählt sie anhand von 4 Themenblöcken. Recht und Unrecht, miteinander und nebeneinander, Religion und Geistesgeschichte, Kunst und Kultur. In einem begehbaren Kubus zu Recht und Unrecht bekommt man Informationen zu Kaiser Konstantin, der den Juden 321 die Mitgliedschaft im Kölner Stadtrat gestattet hat. Genauso wie Informationen zur Verfolgung im Nationalsozialismus. Besucher erfahren, wie beim Kölner Pestpogrom fast alle Juden ermordet wurden. Später gab es noch mal 70 Jahre lang eine Gemeinde, dann verwehrte die Stadt den Juden das Aufenthaltsrecht. Das war in vielen anderen Städten in Deutschland ähnlich. Daher wanderten viele Juden auf das Land ab. Monika Grübel vom Landschaftsverband Rheinland erzählt in einem Video vom Leben auf dem Land.
Also die Juden hatten wirklich bestimmte Berufe. Zum Beispiel durften sie oft keinen Landbesitz haben, also konnten sie keine Felder und Äcker bestellen. Sie durften den Handwerksberuf nicht ausüben. Also waren sie im Großen und Ganzen Händler, Viehhändler vor allem. Sie waren Kleinkreditgeber für die bäuerliche Bevölkerung, bevor es die Darlehenskassen gab. Und sie waren ganz wichtig für das dörfliche Funktionieren, weil sie kauften den Bauern Landprodukte ab und brachten sie in die nächsten Marktorte und Konsumzentren.
Auf Fotos ist die Landsynagoge Rödlingen aus dem Kreis Düren zu sehen, heute ein Ausstellungszentrum. Der Kubus Miteinander und Nebeneinander präsentiert unter anderem das Leben im Mittelalter. Besucherinnen und Besucher können virtuell durch das jüdische Viertel schlendern, das es in Köln mal gab, sehen, wie die Synagoge aussah und wie das jüdische Tauchbad Mikwe. Sie können erfahren, dass die Meister der Dombauhütten wahrscheinlich auch am Synagogenbau beteiligt waren. Außerdem ist es hier möglich, Juden von heute besser kennenzulernen, etwa queere Juden von der Gruppe Keshet Regenbogen oder den jüdischen Karnevalsverein Kippaköp, deren Präsident Aaron Knappstein spricht in mehreren Videos.
Der jetzige Präsident des Festkomitees Kölner Karneval hat immer wieder mal nachgefragt bei dem einen oder anderen, wollt ihr nicht zusammenkommen und hier einen jüdischen Karnevalsverein wieder gründen, weil es gab ja schon mal einen.
Nämlich vor der Shoah. Ansonsten erfährt man viel über jüdische Musik, von Klezmer bis Heavy Metal, jüdisches Essen, über den jüdischen Gottesdienst, jüdische Aufklärung und Emanzipation. Eine anregende Ausstellung, die viele Informationen ganz nebenbei vermittelt. Besucherinnen und Besucher wissen hinterher definitiv mehr und können das auch beweisen. Auf mehreren Touchscreens findet sich ein Quiz.
Gerald Bayroth berichtete und über die Stationen und Öffnungsbedingungen der Ausstellung während der Corona-Pandemie gibt es Informationen auf mikwa.blog. Sie sollen dienen, sich unterordnen, gehorsam sein. Diese Rolle haben Frauen in vielen Kirchen und Religionsgemeinschaften. Und oft dürfen sie in ihren Glaubensgemeinschaften nicht die gleichen Aufgaben übernehmen wie Männer. Doch überall auf der Welt gibt es Frauen, die sich das nicht mehr gefallen lassen, die alte Rituale und Traditionen hinterfragen und genau prüfen, was die religiösen Texte zur Gleichstellung sagen. Zum Weltfrauentag stellt Corinna Mühlstedt Frauen vor, die von Unterordnung in ihren Religionen nichts mehr wissen wollen.
In nahezu allen Weltreligionen müssen Frauen um Anerkennung ringen. Das gilt im Buddhismus ebenso wie im Christentum, im Hinduismus, im Islam oder im Judentum. Zwar preisen religiöse Schriften oft die Qualitäten von Frauen, doch ist die Gleichberechtigung der Geschlechter in den meisten Glaubensgemeinschaften ein unerfüllter Traum. Das war nicht immer so, ganz im Gegenteil, erklärt die indische Hindu-Gelehrte Bharti Taylor.
Die Position der Frauen war im Hinduismus einst hoch. Sie wurden respektvoll behandelt und waren gebildet. Wir wissen sogar, dass Frauen Teile der vedischen Schriften verfasst haben. Ja, damals, das heißt vor mehr als 3000 Jahren, galten Männer und Frauen im Hinduismus als gleichwertig.
Doch im Lauf der Geschichte habe sich das grundlegend geändert, bedauert die Soziologin. Nicht nur in Indien wurde der Hinduismus nach und nach instrumentalisiert, um Frauen zu unterdrücken.
Over time, as we became male-dominated societies,
es haben sich patriarchale Gesellschaften gebildet. Und wir Frauen hatten das Nachsehen. Wir durften nicht mehr studieren, keine Gebete mehr leiten und spielten in jeder Hinsicht nur noch eine untergeordnete Rolle. Schließlich standen zwar noch Göttinnen auf dem Sockel, aber wir Frauen wurden im Alltag weithin schlecht behandelt.
Erst in jüngster Zeit zeichnet sich erneut ein Umdenken ab. Frauen werden jetzt zunehmend in Führungspositionen akzeptiert, betont Bharti Taylor. Sie selbst lebt heute in England und wurde vor einigen Jahren als erste Frau zur Vorsitzenden des Europäischen Hindu-Forums gewählt.
Heute studieren Frauen wieder. Sie lesen die heiligen Schriften und wir haben in vielen Ländern sogar Hindu-Priesterinnen, die Hochzeiten oder andere Zeremonien leiten. Wir Frauen müssen noch manche Vorurteile überwinden, aber wir schließen langsam wieder an die alte Tradition des Hinduismus an.
In allen Kulturen entdecken Frauen heute die befreiende Kraft ihrer Religion neu. Auch der Blick auf indigene Traditionen kann wichtige Perspektiven öffnen, weiß die Kanadierin Marie-José Tardif. Sie hat indigene Vorfahren.
Wir sehen in unserer Religion Mann und Frau als gleichwertig, aber verschieden. Frau und Mann sind komplementär, sie ergänzen sich. Darum arbeiten bei uns Männer und Frauen bei religiösen Zeremonien immer zusammen.
Marie-José leitet mit ihrem Mann in Kanada die Organisation Together. Ihr Ziel ist eine Aussöhnung zwischen indigener und westlicher Kultur, zwischen Frau und Mann, zwischen Mutter Erde und Vater Himmel.
Die Mutter Erde steht bei uns für die weibliche Energie schlechthin. Sie ist das Gegenstück zum Vater Himmel. Jeder Mensch braucht diese beiden Dimensionen in sich, um wahrhaft Mensch zu werden.
Die Tutzinger Missionsbenediktinerin Mary John lehrt in der philippinischen Hauptstadt Manila an einem Institut für Frauenrechte und berichtet:
Bevor die Spanier im 16. Jahrhundert die Philippinen besetzten, waren wir Frauen hier den Männern gleichgestellt. Mädchen wurden bei uns damals ebenso frei und selbstständig erzogen wie jung. Die katholischen Spanier waren entsetzt über so viel Freizügigkeit und haben bei uns das patriarchale Prinzip eingeführt.
Die Folgen des patriarchalen Machtprinzips heißen bis heute oft Unterdrückung, Diskriminierung und sexualisierte Gewalt. Sie bietet daher in Manila ein Fortbildungsprogramm an, das sich speziell an Männer richtet.
Wir helfen diesen Männern, vor ihrem sozialen Hintergrund zu verstehen, warum sie Machos sind. Und dann fragen wir sie, ob sie sich in dieser Rolle wohlfühlen oder ob sie auch ein anderes Bild von sich entwickeln könnten. Ich denke, die Männer mögen diese Kurse, weil sie sich selbst in der Rolle als Machos oft überfordert fühlen. Nicht umsonst trinken manche zu viel Alkohol oder sind gewalttätig.
In katholischen und orthodoxen Kirchen ist für Frauen das Amt einer Priesterin oder Bischöfin bis heute tabu. In evangelischen Kirchen begann man den Pfarrberuf vor rund 50 Jahren schrittweise für Frauen zu öffnen. 1999 wurde in Deutschland die erste evangelische Bischöfin gewählt. Die heutige Auslandsbischöfin der EKD, Petra Bosse-Huber, resümiert:
Wir haben, glaube ich, eine Menge schon unter die Füße bekommen in den letzten Jahrzehnten, also auch was die Fragen von Gleichberechtigung angeht. Aber wir sind noch weit davon entfernt, wirklich dieses Potenzial auszuschöpfen.
Die Praxis der Frauenordination setze in einer Gesellschaft ein wichtiges Signal und fördere den Respekt gegenüber Frauen grundsätzlich, betont die Anglikanerin Agnes Abum. Die Historikerin aus Kenia wurde 2013 als erste Frau zur Moderatorin des Ökumenischen Weltkirchenrats in Genf gewählt.
Ich bin dankbar für meine Wahl in dieses Amt, die erst ermöglicht wurde, nachdem viele Frauen um Führungspositionen gekämpft haben, in und außerhalb des Weltkirchenrates. Wir müssen Frauen in aller Welt durch eine gute Ausbildung stärken und ihnen auf diese Weise helfen, angemessene Positionen zu erhalten.
Bildung ist ein Schlüssel, um die Rolle von Frauen weltweit zu stärken. Davon ist auch Naila Tabara überzeugt. Die islamische Theologin hat in der libanesischen Hauptstadt Beirut ein Institut für Frauenrechte aufgebaut, die Adyan Foundation.
Die untergeordnete Position, die Frauen heute im Islam haben, ist nicht die Position, die ihnen der Prophet Mohammed zugedacht hat. Im Gegenteil, er führte in der damaligen Gesellschaft eine Art Revolution durch, die auch die soziale Rolle der Frauen betraf. Frauen beteten daraufhin in der Moschee zusammen mit den Männern und sie nahmen an öffentlichen Diskussionen teil. Aber nach dem Tod des Propheten kam vielerorts die alte arabische Stammesmentalität neu zum Durchbruch und Frauen mussten sich wieder unterordnen.
Der Schleier sei das beste Beispiel, so die libanesische Professorin. Nach dem Willen des Propheten sollten ihn nur Frauen edler Herkunft als Standessymbol tragen. Doch in späteren Jahrhunderten wurde der Schleier oft instrumentalisiert, um Frauen in ihre Schranken zu verweisen. Im 19. Jahrhundert entstand im persischen Islam die Reformbewegung der Baha'i. Ihr Prophet, Baha'u'llah, förderte die gesellschaftliche Gleichstellung der Frauen. Die Baha'i wurden zeitweise brutal verfolgt. Viele sahen sich gezwungen, ihre muslimisch geprägten Heimatländer zu verlassen. Saba Kabipur ist Generalsekretärin des Geistigen Rates der Bahai in Deutschland. Im Blick auf die Rolle der Frauen empfindet sie ihre Religion bis heute als vorbildlich.
Es gibt in den Bahai-Schriften ein sehr schönes Bild, dass Mann und Frau verglichen werden wie die beiden Schwingen eines Vogels. Und nur wenn beide Schwingen gleichermaßen stark sind, kann sich dieser Vogel der Menschheit emporschwingen und seine wirkliche Bestimmung erlangen, nämlich wirklich zu fliegen.
Das internationale Zentrum der Bahai liegt heute in Israel, in Haifa. Weiter südlich, in Jerusalem, lebt Sharon Rosen. Sie ist mit einem orthodoxen Rabbiner verheiratet und leitet eine internationale säkulare Friedensorganisation, Search for Common Ground. Im Judentum versuchten derzeit viele Frauen, ihre Rolle neu zu bestimmen, meint Rosen. Inzwischen sei es in reformorientierten Kreisen durchaus normal, Frauen als Rabbinerinnen zu ordinieren.
Im orthodoxen und ultraorthodoxen Judentum können Frauen aber in der Regel noch keine Gemeinden leiten. Allerdings gab es auch hier schon einzelne Rabbiner, die Frauen ordiniert haben, in Amerika ebenso wie in Israel. Oft überwiegt aber die traditionelle Vorstellung, dass der Platz einer Frau im privaten Bereich ist und nicht in der Öffentlichkeit.
Auch im Buddhismus gehen religiöse Frauen neue Wege. In Thailand liegt am Rand der Hauptstadt Bangkok das Kloster Song Dhammakalyani. Es wird von einer Frau geleitet, Venerable Dhammananda. Sie ist die erste Thailänderin, die auf eine vollgültige Ordination als buddhistische Nonne verweisen kann. Dhammananda ist Bhikkhuni, das weibliche Pendant zum Bhikkhu, dem buddhistischen Mönch mit gleichen Rechten und Pflichten.
Im Buddhismus gibt es zwei Richtungen, Theravada und Mahayana. Im Mahayana werden Frauen problemlos als Nonnen ordiniert. Aber im Theravada ist das bei uns in Thailand anders. Hier kämpfen wir Buddhistinnen einen ähnlichen Kampf wie manche Frauen in der katholischen Kirche, wo es keine Frauenordination gibt. Wir haben aber zumindest Rückhalt in der Geschichte. Buddha hat Frauen ordiniert.
Trotzdem war es Thailands Buddhistinnen jahrhundertelang nur erlaubt, als Mechi, als Laienhelferin mit Gelübden in Männerklöstern zu dienen.
Wir Frauen mussten den Anschluss an die geschichtliche Tradition finden, um zu beweisen, dass auch wir eine gültige Ordination empfangen können. Aber wir wissen, dass Buddha in Indien seine Tante ordinierte. Sie war die erste buddhistische Nonne. Und im 3. Jahrhundert vor Christus brachten indische Nonnen die Frauenordination bereits nach Sri Lanka.
Die Position von Frauen in den Religionen bewegt seit langem auch die weltweit größte interreligiöse Dialogplattform, die Weltkonferenz der Religionen für den Frieden. Bei ihrer letzten Vollversammlung in Lindau am Bodensee kam es 2019 zu einer kleinen Sensation. Die fast 1000 internationalen Delegierten wählten erstmals in der Geschichte eine Frau zu ihrer neuen Generalsekretärin und damit zur obersten Sprecherin aller Weltreligionen, die Muslima Asa Karam.
Die religiösen Führer, die mich als Frau gewählt haben, waren sehr mutig und weitsichtig. Es sind Männer und Frauen, die rund um den Globus Veränderung wollen. Und ich denke, sie hoffen, dass diese Wahl einen Wandel positiv beeinflussen kann.
Über Frauen und ihre Rolle in den Weltreligionen berichtete Corinna Mühlstedt. Und eine längere Fassung dieses Beitrags gibt es bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de Tag für Tag. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft an diesem Montag. Die Redaktion der Sendung hatte Christiane Florin. Nach uns und den Nachrichten meldet sich hier im Deutschlandfunk mein Kollege Dirk-Oliver Heckmann mit der Sendung Kontrovers. Heute zum Thema Kinderarbeit und Ausbeutung. Kann das Lieferkettengesetz dagegen helfen? Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.